Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Entartet und Ballastexistenz. Das sind nicht nur Worte, das sind nationalsozialistische Brandmarkungen. Und genau mit denen haben die Nationalsozialisten die Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler belegt. Ja, und bei den Worten ist es nicht geblieben. Sie haben sie schlussendlich ermordet, 1940 in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein. Heute, über 80 Jahre später, fällt im Zusammenhang mit Elfriede Lohse-Wächtler ein ganz anderes Wort. Meilenstein. Als Meilenstein sieht nämlich Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn am Universitätsklinikum Heidelberg, den Erwerb ihres Nachlasses. Tag, Herr Röske.
Guten Tag, hallo.
Sie zeigen Kunst von psychisch Kranken, die oft als Außenseiterkunst bzw. Outsiderart beschrieben wird. Was unterscheidet die denn vom Werk von Elfriede Lohse-Wächtler?
Ja, die meisten Männer und Frauen, die bei uns vertreten sind, hatten keine künstlerische Ausbildung. Der Großteil unserer Werke stammt tatsächlich auch aus der Frühzeit des Interesses an diesen Werken, also aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und die meisten der Männer und Frauen, die bei uns vertreten sind, sind Laien gewesen, die erst innerhalb der Psychiatrie angefangen haben, sich künstlerisch zu äußern. Und bei Elfriede Lohse-Wächtler ist es halt ganz anders. Es ist eine ausgebildete Künstlerin, die erst später psychisch auffällig wurde, dann in die Psychiatrie kam und dort auch noch ein sehr beeindruckendes Werk geschaffen hat.
Sie hat Menschen am Rand der Gesellschaft gezeichnet. Wie hat sie das getan? Was war ihr unverkennbarer Stil?
Ja, sie ist ja im Umkreis von Dix Griebel und Felix Müller in Dresden künstlerisch groß geworden. Und tatsächlich sind die Hauptwerke von ihr, die Mitte bis Ende der 20er Jahre entstehen, klassische Beispiele für Verismus, also für so eine besondere Art der neuen Sachlichkeit, die sich schonungslos mit dem Gesehenen auseinandersetzt. Und sie war sehr stark an menschlicher Physiognomie interessiert. Sie war weniger als ihre Kollegen daran interessiert, sich selber in einem eigenen Stil darzustellen. Sie hat sich sehr stark eingefühlt in Menschen und hat sehr beeindruckende Porträts, Schilderungen ihrer Mitwelt geschaffen. Und das setzt sie auch dann in der Psychiatrie fort. Erst 1929 bei ihrem ersten Aufenthalt im Friedrichsberg in Hamburg in der Psychiatrie dort, wo sie kurzzeitig sich aufhält, und dann später ab 1932 in Arnsdorf bei Dresden.
Wie hat sie ihre Psychiatrieaufenthalte künstlerisch verarbeitet?
Sie hat vor allen Dingen Porträts geschaffen. Das Besondere ist, dass diese Porträts immer etwas Unvollendetes haben, etwas Angefangenes. Sie vertieft sich sehr stark in genaue Studien der Gesichter, zeichnet akribisch Falten nach und das eingeschriebene Leid sozusagen dieser Gesichter, kann aber offenbar unter der Situation, dass sie Mitpatienten beobachtet, nicht immer ein vollendetes Blatt, ein vollendetes Porträt schaffen, sondern fängt unterschiedliche Studien auf den Blättern an. Das Typische dieser späten Werke ist, dass wir es mit einer Häufung von Studien zu tun haben, die sie aber komponiert auf dem Blatt und denen sie oftmals auch einen Titel gibt. Also wie zum Beispiel Menschen, die noch hätten leben können, steht auf einem dieser Blätter.
Wie sind die Nationalsozialisten mit ihrem Werk verfahren?
Das, was in Museen war, so wenig es war, ist zum Teil konfisziert worden in der Aktion Entartete Kunst. Einiges ist allerdings auch in der Hamburger Kunsthalle geblieben. Es war nicht sehr viel in öffentlichen Sammlungen. Insofern ist sie auch nicht so stark davon betroffen gewesen. Aber sie galt natürlich auch mit dem Stil ihrer Werke als klassisch entartet, sozusagen als Beispiel für die entartete Kunst der Weimarer Republik.
Was war für Sie der endgültige Bruch? Wie können wir uns Ihre letzten Lebensjahre vorstellen?
Ja, der endgültige letzte Bruch ist sicherlich herbeigeführt worden dadurch, dass sich ihr Mann 1935 von ihr mit der Begründung scheiden lässt, sie sei unheilbar geisteskrank. Das liefert sie tatsächlich den Ärzten ihrer Zeit aus. Also die Eltern haben dann auch keine Verfügungsgewalt mehr über sie. und können nicht verhindern, dass sie Ende 1935 zwangssterilisiert wird. Und da merkt man tatsächlich auch, dass das ihren künstlerischen Willen bricht. Danach entstehen eigentlich nur noch recht harmlose Postkarten und Postkartenentwürfe, Grüße an die Eltern, nicht mehr die sehr intensiven Auseinandersetzungen mit ihrer Mitwelt, die wir vorher von ihr kennen.
Was von ihr zeigen Sie?
Wir zeigen im Moment tatsächlich in unserer Dauerausstellung nur ein Blatt aus dieser Serie der Friedrichsberger Köpfe, die tatsächlich nach ihrem Aufenthalt in Friedrichsberg ausgestellt auch ihre einziger großer öffentlicher Auftritt zu ihren Lebzeiten war. Wir wollen an der Wende von 22/23 dann eine große Ausstellung mit dem zeigen, was wir von ihr bekommen haben. Also vor allen Dingen sehr frühe Werke und Werke aus dem Spätwerk.
Wenn man so auf die Bilder schaut, auf die Menschen am Rand der Gesellschaft, die sie zeigt, auf die Porträts, dann ist eins ziemlich deutlich zu erkennen und das ist für mich gewesen Mitgefühl. Was hat sie als Mensch ausgezeichnet? War es genau das?
Ja, ich glaube, was eigentlich jetzt nach all dem, was man gemacht hat über Elfriedlose Wächter, sie ist ja eigentlich auf allen großen Ausstellungen, wenn es um Kunst aus der Weimarer Republik geht, dabei, insbesondere wenn es um Künstlerinnen geht. Was eigentlich jetzt als nächster Schritt wichtig wäre, wäre sie im Gegenüber zu Otto Dix zum Beispiel zu zeigen, mit dem sie ganz ähnliche Themen teilt, aber sie geht anders damit um. Sie geht mit sehr viel mehr Wärme und Sympathie auf die Menschen zu und kritisiert sie nicht so sehr oder karikiert sie nicht so sehr, wie Dix das macht in seinen Bildern, der sehr viel stärker daran interessiert ist, sozusagen seinen unbestechlichen Blick zu zeigen. Sie ist tatsächlich jemand, der sich stark identifiziert mit dem Gegenüber und Frauenfiguren vor allen Dingen darstellt, die selbstbewusst sind, die auch zu ihrem Äußeren stehen, das nicht immer dem entspricht, was die Gesellschaft von den Frauen erwartet haben und die sich auch auflehnen gegen ihre Rolle.
Heute ein Meilenstein. Die Kunst von Elfriede Lose-Wächtler, erworben von und zu sehen in der Sammlung Prinzhorn am Universitätsklinikum Heidelberg. Erstmal ein bisschen perspektivisch, dann aber auch viel mehr. Thomas Röske leitet die Sammlung. Danke Ihnen fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.